seine Aufgaben, seine wichtigen Aufgaben, die unbedingt erledigt werden sollten, in den Kalender einträgt und nicht auf irgendwelchen dusseligen To-Do-Listen, die sowieso nie synchron sind mit dem Kalender, ne, dann ist, glaube ich, schon viel gewonnen.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Idee-Quadrat-Podcasts, wenn man seine Aufgaben in den Kalender einträgt, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit zumindest, dass sie erledigt werden. Das kann ich tatsächlich selber bestätigen. Diesen Tipp von Lars Bobach, mit dem ich spreche. Lars ist im Internet zu finden, sehr aktiv da. Mit Sicherheit hat die eine oder andere von euch vielleicht schon mal was von ihm gehört. Er hat das Buch geschrieben oder gerade veröffentlicht, Die 7 Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer, und darin die wichtigsten Selbstmanagement-Tools und Tricks für dein Business veröffentlicht. Ein bisschen reißerischer Titel, da kommen wir zwischendurch auch drauf. Aber insgesamt ein Thema, mit dem ich mich zumindest sehr intensiv befasse. Die Frage, wie gelingt es, seinen eigenen Krams zu regeln, auf die Reihe zu kriegen und das Ganze vielleicht nochmal aus einer bisschen größeren Perspektive anzuschauen. Lars nennt das, also die Beschäftigung damit, dann eben auch das Thema Selbstführung. Ja? Also wie gelingt Selbstführung, so auch der Titel von dieser Episode hier. Und ich finde das ein wichtiger Aspekt auch und gerade in der Frage von New Work auf der einen Seite, also New Work verstanden als Organisationsentwicklung hin zu verstärkt selbstorganisierten Organisationen, weil es funktioniert sozusagen nur im Team zusammen selbstorganisiert zu arbeiten, wenn die einzelnen Personen auch ihren Krams geregelt bekommen, auf die Reihe bekommen. Das ist so der eine Punkt und der andere Punkt ist natürlich auch zu sagen, ich brauche selbst Management, selbst Organisationsfähigkeiten, um eben sozusagen das größere Ganze im Blick zu halten. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Thema Selbstorganisation. Bin gespannt auf eure Rückmeldung dazu. Vielleicht zieht der ein oder andere ja was raus. Das Buch, wie gesagt, ist auch verlinkt und der Blog und so weiter von Lars Bobach in den Shownotes. Jetzt aber viel Spaß mit Lars Bobach. Herzlich willkommen, Lars Bobach, im Idee-Quadrat-Podcast, ein Gespräch, auf das ich mich tatsächlich sehr lange gefreut habe, weil ich dir, wie gerade eben im Vorgespräch schon gesagt, schon sehr lange folge mit Fragen der Selbstorganisation und so weiter und so weiter. Aber zum Einstieg, weil ich glaube, einige der Hörerinnen und Hörer kennen dich noch nicht, ja, weil du aus einem also vielleicht anderen Bereich kommst. Stell dich doch mal vor, was machst du eigentlich? Wie bist du unterwegs?
Ja, Hendrik, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch so darauf gefreut. Freut mich sehr, dass ich hier bei dir die Bühne bekomme und dir als Interviewgast zur Verfügung stehen darf. Was ich mache, ich bin erstmal dreifacher Familienvater. Ich glaube, da haben wir was gemein. Mhm. Ich habe die alle mit der gleichen Frau. Das ist ja auch noch was Besonderes. Das muss man heute erwähnen, glaube ich.
Genau, ist bei mir auch. Wunderbar. Ja.
Das freut mich sehr. Und ich bin Unternehmer, wirklich Herzblutunternehmer. Ich habe mehrere Unternehmen. Ich bin auch als Investor, als Business Angel unterwegs, weil mein Antrieb ist es, dass wir mehr Unternehmer in Deutschland brauchen. Und dafür müssen die Unternehmer, die es gibt, zu Leuchttürmen werden. Und das können sie nur, indem sie selbstbestimmt und freiheitlich handeln und nicht diesem klassischen Unternehmertum, wie wir es ja auch teilweise in den Medien präsentiert bekommen, da irgendwie ausreißen. Weil wenn man sich einen Tatort anguckt, der Unternehmer ist immer der Böse. Das ist der Raffgierige, der Menschen ausbeutet, der nur an seinen eigenen Profit denkt. Und so ist es ja gar nicht. Wir brauchen Unternehmertum in Deutschland. Und das ist das, was mich antreibt. Deshalb bin ich gern Unternehmer, ich unterstütze andere und mein Herzensprojekt ist ja meine Akademie, wo ich genau anderen Unternehmerinnen und Unternehmer helfe, mehr Selbstbestimmung und Freiheit in ihrem Leben zu erfahren.
Ja, spannend. Also natürlich sofort der Ansatz dazu, ja, guck ich mal mit deiner Akademie vorbei, um sozusagen mehr Selbstbestimmung erfahren zu müssen, aber da kommen wir dann gleich dazu. Du hast also das sozusagen als Kern von dieser Podcast-Episode ein Buch geschrieben, das nennt sich Die 7 Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer und dann geht's weiter im Untertitel, die wichtigsten Selbstmanagement-Tools und Tricks für ihr Business. Also du beschäftigst dich explizit auch mit diesem Thema Selbstmanagement, Selbstorganisation, sozusagen aus der individuellen Selbstorganisation. Wie bist du dazu gekommen? Also was war dein Antrieb sozusagen, sich damit zu beschäftigen?
Ja, natürlich erstmal, wie das bei vielen so ist, aus dem eigenen Schmerz heraus, dass ich da wirklich komplett, als ich mich selbstständig gemacht habe, im Hamsterrad gelandet bin und mich da Stück für Stück rauskämpfen musste. Und auf dem Weg, wie mir das gelungen ist, da wieder rauszukommen, natürlich auch sämtliche Fehler oder alle erdenklichen Fehler gemacht habe. Und das zeichnet ja einen Experten aus, dass er auf einem eng besteckten oder begrenzten Feld so viele Fehler wie möglich gemacht hat. Und ich glaube, deshalb kann ich mich da auch guten Gewissens Experte nennen. Und ja, das kam wirklich dann aus der eigenen Erfahrung heraus, habe ich mich deshalb damit beschäftigt. Und was ich sagen kann, um wirklich ein glückliches und erfolgreiches Leben zu haben, ist Selbstmanagement wirklich ein Schlüssel.
Ja, finde ich ja ganz interessant. Also ich glaube, das ist ja auch so meine Beschäftigung damit. Ich habe auf meinem Blog Idee Quadrat vor langen Jahren tatsächlich, also ich weiß gar nicht, 2016 oder sowas wird das gewesen sein, also schon vor einigen Jahren, schon einen Artikel dazu geschrieben, eben zu sagen, Selbstorganisation, Selbstmanagement für das Ganze dann zugeschnitten auf Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, warum es auch aus der Perspektive relevant ist, sich damit zu befassen und eben auch aus diesem Antrieb heraus, den du gerade irgendwie geschildert hast, aus dem eigenen Schmerz heraus zu sagen, irgendwie, okay, das ist alles noch gar nicht so, also gar nicht so einfach, sich selber zu organisieren in den gesamten Projekten. Bei mir dann irgendwie auch zwischen Selbstständigkeit und Angestellten-Dasein, dann Familie, die ja auch wiederum Anforderungen hat und so weiter und so weiter. Und also um da jetzt noch nicht so tief drauf einzugehen, aber du hast eben dieses Buch mit diesen 7 Geheimnissen geschrieben, was natürlich erstmal irgendwie ein interessanter Titel ist. Zunächst, damit sich die Hörerinnen und Hörer was vorstellen können, was sind die 7 Geheimnisse? Hast du eine Möglichkeit, das kurz darzustellen? Ich meine, das ist in einem Buch beschrieben, deswegen ist die Frage gemein.
Klar. Aber 7 Geheimnisse ist, ich habe das Buch hier neben mir liegen, wie es der Zufall so will. Ne?
Ganz praktisch, ich auch, ja, das ist nicht schlecht.
Ja, gut. Also ich habe mich erstmal damit beschäftigt. Ich meine, wenn man so ein Buch mit doch einem eher reißerischen Titel schreibt, dann macht man sich natürlich erstmal darüber Gedanken, was Erfolg überhaupt ist. Was bedeutet Erfolg, wenn ich sage 7 Geheimnisse erfolgreicher Unternehmen? Was ist es denn dann, was einen Unternehmer oder Mensch erfolgreich macht? Da habe ich mich ein Kapitel mit beschäftigt, weil da habe ich mir natürlich auch viel Gedanken zugemacht. Schon im Vorfeld und natürlich gerade, wenn man so ein Buch schreibt, sollte man das mal für sich klar haben. Und dann die Geheimnisse, ich kann die mal nacheinander durchgehen, das ist, wie man fokussiert ist. Wir leben in einer Zeit der Dreifachüberlastung, des Triple Overloads nennen wir das. Kognitiv, kommunikativ und informativ sind wir komplett überlastet heutzutage, alles zu viel. Und da habe ich mich ein Kapitel mit beschäftigt, wie man den Fokus schärft. Dann keine Aufgabenliste führen. Also ich bin kein Freund davon, lange To-Do-Listen, Aufgabenlisten, Taskmanager schon mal gar nicht zu nutzen. Und du folgst mir schon länger, lieber Henrik. Du wirst es miterlebt haben. Ich habe es lange sehr mit großer Begeisterung getan,
ja, getestet. Ich habe alle durchgetestet, die du auch vorher getestet hast quasi. Ja.
Genau, da haben wir da auch was gemeinsam. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, das macht alles nicht glücklich. Eher das Gegenteil ist der Fall. Das nämlich Aufgabenlisten eigentlich nur für ein permanent schlechtes Gewissen sorgen. Und deshalb habe ich mich da ein Kapitel mit beschäftigt. Drittes Geheimnis ist, wie man mit E-Mails umgeht, ne, weil E-Mails finden viele als Belastung. Und ich habe ja in meinen Firmen zum Beispiel ein internes E-Mail-Verbot. Wir schreiben uns keine E-Mails. Wir nutzen andere Programme dafür, die viel, viel besser geeignet sind. Stelle ich auch hier in dem Kapitel vor. Dann ist es das Navi fürs Leben. Das ist ja meine Art der Lebensplanung. Ich bin ja, ich sage mal, ich bin ein Bastler, so ein Tüftler. Ich überlege mir gerne Sachen und ich habe ja auch jetzt nichts komplett neu erfunden, sondern ich habe so Selbstmanagement-Tools zusammengepackt für eine gute Lebensplanung und daraus mein eigenes Navi fürs Leben entwickelt. Und das ist einfach so ein Tool, wo man so auf 30.000 Fuß Flughöhe geht, mal von oben auf sein Leben herabguckt, was wir uns ja alle irgendwo mal wünschen, mal kurz anhalten und sagen, Moment, jetzt muss ich mir mal kurz hier einen Überblick verschaffen, was hier gerade so passiert. Und dafür ist das Navi fürs Leben geeignet. Kapitel 5 geht dann, Geheimnis 5 ist dann, wie man eine mentale Hygiene entwickelt. Positives Mindset ist wahnsinnig wichtig heutzutage. Da habe ich mich ein Kapitel drüber ausgelassen, wie das gelingen kann, dass man wirklich positiv an die Dinge rangeht. Es ist wahnsinnig schwer in der jetzigen Zeit. Gerade jetzt, wir nehmen das ja auf hier, gerade mitten in der Pandemie, Lockdown und alles. Man merkt ja, die Leute sind niedergeschlagener, angespannter, dünnhäutiger. Und genau darum geht es, dass wir einfach glücklicher werden und mit einem positiven Mindset. Und das ganze Kapitel, das basiert so auf den Erkenntnissen von Sean Aker. Das ist ein amerikanischer Professor aus Harvard, der sich mit dem Thema sehr stark beschäftigt hat. Und der sagt, wir müssen halt die Definition von Erfolg oder von Glücklichsein umdrehen. Er sagt, wir werden nicht glücklich, wenn wir unsere Ziele erreichen und damit erfolgreich sind, sondern Erfolg ist die Folge von Glück und nicht das Ergebnis. Mhm. Das lasse ich mal so sagen.
Genau, können wir so stehen lassen. Ja.
Genau. Ja, dann habe ich mich damit beschäftigt, dass man handschriftlich planen sollte. Also nicht mit dem Computer, weniger mit dem Computer, mehr mit Handschrift arbeiten, weil Handschrift macht was ganz anderes mit dir. Und dann habe ich ein Kapitel der Aufschieberitis gewidmet. Wir sind alle Aufschieber irgendwo. Wir schieben alle irgendwas vor uns her. Warum wir das tun, da gibt es Gründe, habe ich da in dem Kapitel beschrieben und was man dagegen tun kann. Und ich habe eine eigene Strategie, die 5-4-3-2-1-Strategie gegen Aufschieberitis entwickelt. Da kommt wieder mein Tüftler-Gen durch. Genau, das stelle ich da auch vor. Und das waren die 7 Kapitel, die 7 Geheimnisse.
Okay, ganz, ganz kurz angerissen. Ich meine, jedes einzelne Kapitel sozusagen bietet natürlich jetzt die Möglichkeit, tiefer einzusteigen. Als ich dein Buch gelesen habe, war der erste Punkt, den ich direkt umgesetzt habe, tatsächlich das Abschaffen von der, sagen wir mal, To-Do oder der, also nicht das Abschaffen von der To-Do-Liste, so muss ich es nicht sagen, sondern nicht mehr den Fokus auf die To-Do-Liste zu legen, sondern zu sagen, ich brauche sozusagen einen Sammelpunkt, wo ich quasi alles reinpacke, was ansteht, also so eine Inbox, wie auch immer, also in verschiedenen Systemen, GTD beispielsweise, Getting Things Done, ist ja die Inbox da ganz, ganz prominent und sozusagen dieses System zu haben und dann aber, wenn ich Aufgaben tatsächlich umsetzen will, mir direkt den Kalendereintrag dazu zu machen, weil ohne Kalendereintrag werde ich dazu nicht kommen und das hat tatsächlich eine ganze Menge gebracht, also das kann ich sofort als Giveaway sozusagen mitnehmen, wenn ihr irgendwas machen wollt, dann tragt es in den Kalender ein, weil sonst wird es nicht erledigt und das kenne ich dabei sehr gut. Jetzt hast du eben gesagt, beim Einstieg zu den 7 Geheimnissen, du hast gesagt, wer Unternehmer ist oder Mensch und dann hast du weitergeredet. Also die Frage ist, was macht denn für dich den Menschen aus, der Unternehmer ist oder umgekehrt?
Also Unternehmer, also ich werde ja ganz oft gefragt, ist das Buch nur was für Unternehmer? Und dann muss ich immer sagen, nee. Also ich habe natürlich diesen Titel gewählt, das ist meine Zielgruppe, da zielen meine Seminare, meine Workshops drauf aus. Aber deshalb habe ich den Titel gewählt. Aber ich habe jetzt auch in einer Rezension gelesen, ne, dass das wirklich für alle geeignet ist, die irgendwie noch einen Anspruch an ihr Leben haben. Das klingt jetzt so groß, das habe ich zitiert, also das ist jetzt nicht von mir. Aber jeder, der sich, ich sag mal so, wirklich in seinem Leben noch ein bisschen was erreichen will, der sollte sich mit dem Thema Selbstmanagement auseinandersetzen. Was Unternehmer besonders auszeichnet, ist, dass sie, obwohl sie ja eigentlich alles in der Hand haben, was man ja denkt, wenn man kein Unternehmer ist, dann denkt ja, die können ja alles selbst entscheiden, aber die haben gar nicht das Gefühl, dass dem so ist. Mhm. Die fühlen sich teilweise viel, viel mehr im Hamsterrad als manch Angestellter. Obwohl sie wirklich ja alles in der Hand haben. Und das ist bei Angestellten anders. Ich habe oft auch Führungskräfte, die zu meinen Seminaren kommen, die haben genau die gleichen Themen, aber sie müssen sie teilweise ein bisschen anders umsetzen, weil teilweise sind sie fremdbestimmt. Aber als Unternehmer muss man es nicht sein. Mhm. Gar nicht.
Ja, finde ich interessant. Also sagen wir mal, viele von uns, also sagen wir mal vor allen Dingen aus einer Wissensarbeiterperspektive, sind ja gerade gezwungen, sozusagen ins Homeoffice zu gehen oder zumindest die Hoffnung dabei, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer auch Homeoffice ermöglichen oder viele Firmen dann das ermöglichen. Ich sitze beispielsweise jetzt seit Monaten sozusagen in meinem Keller und nicht mehr an der Hochschule, wo ich eigentlich ja irgendwie angestellt bin. Und dabei kommt ja eben dieser Selbstbestimmungsaspekt sozusagen hinzu. Also ich habe keinen Vorgesetzten, der mir jetzt auf die Finger guckt und sagt, ob ich jetzt irgendwie am Schreibtisch sitze, irgendwas mache, was ich auch machen sollte. Grüße an die Hochschule dann an dem in der Situation. Sondern kann ja auch andere Dinge tun sozusagen. Und dann ist natürlich für jeden eigentlich, der in dieser Situation ist, schon diese Frage der oder wie gelingt Selbstbestimmung dann dabei? Ja? Also wo sozusagen jeder zum oder verstärkt zum Unternehmer wird. Wie siehst du das?
Ja, gute Frage. Es ist so, genau. Ich glaube ja, jeder ist Unternehmer irgendwo, ne? Weil jeder muss sich ja selbst organisieren, und Homeoffice verstärkt das Ganze noch, dass wir nicht jemand haben, der uns auf die Finger guckt. Aber mal ganz ehrlich, das will doch auch keiner. Also es will doch auch selbst jeder Angestellte wünscht sich das doch nicht. Und ich sage immer in meinen Firmen, ich brauche Unternehmer im Unternehmen. Ich möchte gerne Leute haben, die selbstbestimmt arbeiten. Ich habe ja mein erstes Unternehmen, mein erstes richtiges Unternehmen, was ich gegründet habe, war ja ein Handwerksbetrieb. Den gibt es immer noch, da bin ich allerdings jetzt nur noch beteiligt. Und wir dichten feuchte Keller. Und es ist ein Franchise-System. Ganz toll. Ich habe in den ganzen Jahren, und das sind, jetzt muss ich zählen, 13 oder 14 Jahre, wo ich da Geschäftsführer war, habe ich nicht einen Stundenzettel meiner Mitarbeiter kontrolliert. Nicht einen. Weil ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, dass das meine Aufgabe ist. Das sind doch selbstdenkende Menschen, die müssen selbstverantwortlich handeln. Da kam es natürlich mal dazu, dass wir einen Anruf gekriegt haben, dass wir irgendwo eine Einfahrt zugeparkt haben, wo wir gar nicht im 30 Kilometer Umkreis keine Baustelle hatten. Das kann dann mal passieren, ja, aber dann wird es ausgenutzt. Okay, aber die Leute, die es ausnutzen wollen, nutzen es auch aus, wenn man es kontrolliert. Aber was ich damit sagen will, die Mitarbeiter sind doch nur motiviert, wenn sie Verantwortung haben. Und wenn sie selbstbestimmt und wenn sie nicht irgendwie jemand haben, der ihnen die ganze Zeit auf die Finger guckt. Das will kein Mensch. Und deshalb war das schon immer meine Herangehensweise, dass ich den Mitarbeitern viel Freiraum lasse. Und auch jetzt, ich habe ja auch viel Wissensarbeiter in meinen anderen Firmen, ne, also Akademiker und so, und die arbeiten auch alle im Homeoffice. Und ich habe da relativ wenig Schmerzen mit, und ich kenne viele Unternehmer, die tun sich schwer. Die verlangen jetzt tägliche Berichte ihrer Mitarbeiter, was sie denn tun, auf Stundenbasis. Wenn ich das gehört habe, ich sage, das ist doch nicht dein Ernst. Stell dir mal vor, du müsstest sowas machen. Hättest du auch schon keinen Bock mehr.
Ja, ich stimme dir natürlich, sagen wir mal, aus meiner Logik heraus zu. Ich sehe aber auch viele andere Menschen in Unternehmen und Organisationen, die gerade sozusagen in Veränderungssituationen, in denen wir uns ja jetzt gerade befinden, ja, also eine hochgradig unsichere Situation, eine hohe Instabilität, wo geht's hin, wird's wieder gut, wird's wieder so wie vorher, was dann manchmal gewünscht wird, wo immer so die Frage ist, was ist denn eigentlich das Gute daran, wie es vorher war, die aber sozusagen ja nicht unbedingt Hurra schreien, wenn man denen jetzt sagt, ja, jetzt bist du auch noch selber für dein eigenes Leben verantwortlich. Also meine These dabei ist, wir müssen die Leute dabei begleiten, dahin zu kommen, die Verantwortung für sich selber zu übernehmen, damit wir sozusagen selbstbestimmt arbeiten können überhaupt. Und da ist so die Frage, wie würdest du das sehen? Und wenn du dem zustimmen würdest, dann ist natürlich die Frage, wie gelingt es, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Menschen insgesamt sozusagen auf diesem Weg zu begleiten? Dahin?
Also ja, begleiten auf jeden Fall, sehe ich auch so. Ne? Wenn du jetzt jemand von sagst, so jetzt mach mal selber, das funktioniert natürlich nicht. Ne?
Ja, genau, das ist das Problem bei dieser Pandemiesituation. Ja? Also das ist oftmals, ja nicht frei gewähltes Homeoffice oder so, sondern es ist quasi in der Krise sind die Leute gezwungen, da reinzugehen.
Ja, ja. Wenn man das aber anders angeht, also die Firmen, glaube ich, die damit Probleme haben, das sind die ihre Hausaufgaben vorher nicht gemacht haben. Weil ja, wenn du vorher eine klare Mission hast mit deinem Unternehmen, ja, das hört sich jetzt so hochgestellt, so Vision, Mission, für mich ist das ja eine Mission, dann ist es schon viel, viel einfacher, weil die Leute wissen, wofür sie arbeiten, das Große, woran sie arbeiten, und wenn du dann mit klaren Zielen rangehst, also wenn du wirklich sagst, pass auf, das ist das Ziel, für das bist du verantwortlich, ne? Das sollte messbar sein, ne? Ich weiß, viele sind da kein Freund von, ich total. Ne, einfach, dass der Mitarbeiter damit auch direkt gespiegelt kriegt, wie gut mache ich das denn? Und das geht bei uns wirklich so bis hin zur Assistenz. Auch die Handwerker, die haben Ziele, sei es Qualität, sei es aber auch Rentabilität, also ihrer Baustellen und sowas. Das haben wir alles. Und da sind sie selber für verantwortlich. Das wird natürlich belohnt, wenn sie da gut sind. Ne, also ich bin da auch ein großer Freund von Belohnungssystemen, die auch einen Anreiz schaffen da. Weiß ich auch, gibt's kontroverse Meinungen zu. Aber wir bestrafen nicht, wir belohnen nur. Ne? Und deshalb, glaube ich, passt das schon ganz gut. Aber wenn du das hast, wenn du klare Mission hast in deiner Firma, dass die Leute wissen, wofür sie arbeiten, und dann klare Ziele, dann kann das gut funktionieren.
Also auch dieses Belohnungssystem kann man spannenderweise drauf gucken, und aus unterschiedlichen Perspektiven will ich jetzt mal nicht drauf weiter eingehen, aber der Punkt der Ziele, den finde ich interessant, weil ich in meinem Leben sehr individuell betrachtet vielleicht oftmals ziellos vorgehe. Und ja, es kommen Dinge auf mich zu. Ich habe das jetzt in einem Beitrag, den ich gerade schreibe für den Blog, wo ich irgendwie drin geschrieben habe, warum habe ich eigentlich damals irgendwann mal soziale Arbeit studiert? Ja, weil ein WG-Zimmer frei war in Freiburg und dann bin ich nach Freiburg gezogen und weil die Kumpels das Zimmer frei hatten. Also ja, es gab kein Ziel sozusagen, was da drauf war. Im Nachgang kann ich natürlich mir eine Geschichte dazu ausdenken und dem ganzen Sinn geben. So, aber es gibt nicht diese Ziele im Leben. Und da wäre so die Frage an dich zu sagen, braucht man Ziele oder wie würdest du es sehen?
Also ich glaube ja. Mhm. Und das kann die große Mission sein, die man hat. Das haben viele gar nicht. Ne? Das merke ich auch in meinen Workshops. Da arbeiten wir ja auch damit und da tun sich sehr viele schwer. Aber ich glaube, das wäre ganz toll, wenn man sowas hat. Ne? Wenn man weiß, wofür man arbeitet, dann fällt alles viel, viel leichter. Aber auch kleine Ziele. Ich sage auch immer, Ziele soll man sich setzen, nicht um sie zu erreichen, sondern um sie auf den Weg zu machen. Und viele tun sich schwer. Ich meine, du hast dich jetzt auf den Weg nach Freiburg gemacht, bist ja auch da hängen geblieben, ja, wie ich das jetzt gehört habe.
Genau.
Und das war ja auch alles gut. Aber viele tun sich ja schwer, dass sie einfach, die wollen irgendwie am Schreibtisch irgendeine wichtige Entscheidung treffen, sei es jetzt Unternehmer werden, Selbstständigkeit oftmals, kriege ich ja sehr häufig mit, dass mich Leute da kontaktieren. Und dann sage ich, fang einfach mal an. Du musst dich auf den Weg machen. Setz dir ein Ziel, leg los. Und auf dem Weg kann sich ja herausstellen, dass es Quatsch war oder dass du es anders machst oder dass du dir was Neues überlegst. Aber fang erst mal an. Und das für mich ist immer das Ziel dafür da, sich auf den Weg zu machen. Und ich sage immer, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Wir müssen einmal loslegen. Mhm. Und dafür können Ziele wirklich diesen Losbrechmoment erzeugen. Mhm. Wenn du damit Schwierigkeiten hast, und ich kenne viele Leute, die damit Schwierigkeiten haben, weil Ziele auch was Negatives haben. Weil wenn wir sie nicht erreichen, können wir ja auch ein schlechtes Gewissen haben. Und deshalb tun sich viele da schwer. Finde ich das vollkommen in Ordnung, wenn man Ideale hat oder Werte, nach denen man lebt und danach vorgeht, vielleicht die Mission hat, dann ist das auch alles toll. Ne? Aber viele brauchen dieses Ziel, um dieses Losbrechmoment, dass sie einfach mal losgehen.
Ja, gut, das kann ich gut nachvollziehen, ja, also zu sagen, wirklich das Ziel zu nehmen, um damit sich zu bewegen, ja, in Bewegung zu kommen. Und dann würde ich halt irgendwie bei mir sagen, okay, das ist halt irgendwie die Familie, so, der Familie muss es gut gehen und das ist aber dann eher kein Ziel, sondern der permanente Zustand sozusagen, in dem man dann irgendwie in die Bewegung reinkommt, dann soll es mir noch gut gehen, ich soll ein bisschen Spaß dabei haben bei den Dingen, die ich so tue in meinem Leben und dadurch gibt's dann auch genug Bewegung, teilweise auch zu viel Bewegung, das ist so ein bisschen dahinter. Aber sagen wir mal, gehen wir von diesem Zielsystem aus, du hast eben dieses Navi fürs Leben angesprochen, eine sehr hohe Flughöhe, die dann, wenn ich das richtig gesehen habe, sozusagen runtergebrochen wird auf die einzelnen Lebensbereiche, die einzelnen Rollen sozusagen, in denen man unterwegs ist. Und welche Tipps sozusagen würdest du geben oder welche Handlungsanleitungen, weil ich weiß nicht, ob sowas geben kann, würdest du geben, um die Ziele zu erreichen? Also wenn schon Ziel, dann sollte man ja auch irgendwie da in die Richtung gehen.
Gut, Ziele runterbrechen, klar, Meilenstein, ich meine, sowas ist der Klassiker, ne? Das ist klar, dass man das irgendwie machen sollte, dass man das irgendwie den großen Berg in kleine Happen irgendwie aufteilt, aber für mich ist das, was wirklich am wichtigsten ist und wo ich merke, da machen die meisten Leute Fortschritte, sind, indem ich mir Wochenziele setze. Ja, und das ist ganz einfach. Ich habe mein großes Ziel vielleicht, ich möchte ein Buch schreiben zum Beispiel. Ist für viele ein großes Ziel, war es auch für mich. Und dann habe ich mir gesagt, okay, und da stehst du erstmal ohnmächtig vor, wenn du das noch nicht gemacht hast, ja, vor so einem großen Ziel. Oder sei es Unternehmer sein, ist ja auch egal, irgendwas, wo ich wirklich richtig auch ein bisschen Angst vor habe vielleicht. Und wenn ich mir dann aber hingehe und jede Woche mir Wochenziel setze, was ich da mache, und ich sage immer, man soll sich 3 Wochenziele setzen und niemals ungeplant in eine Woche starten, weil eine ungeplante Woche ist immer eine Scheißwoche. Du vergoldest deine kostbare Zeit. Sondern setz dich Sonntagabend hin, sag, okay, das sind meine 3 Wochenziele und im Idealfall zahlen die auf dein großes Ziel, jetzt nehmen wir Buchschreiben ein, du sagst, diese Woche werde ich mal mindestens 4 Stunden schreiben. Also ich bin da kein Freund von irgendwelchen, das habe ich auch versucht, ne, irgendwelche jetzt Anzahl Wörter schreiben und so, das funktioniert meistens nicht. Deshalb habe ich gesagt, so und so viele Stunden nehme ich mir die Woche vor. Das war eins der Ziele, natürlich noch 2 andere. Und dann habe ich darauf hingearbeitet. Daraufhin habe ich meine Woche strukturiert, da habe ich mir Zeit für den Kalender eingetragen und dann funktioniert das auch. Und dann kommt man auch ins Tun, indem man einfach sagt, jede Woche nehme ich mir ein schönes kleines Ziel vor.
Das setzt voraus, dass man tatsächlich selbstbestimmt agiert, oder? Also wenn ich das sozusagen aus meiner Angestelltenperspektive, ich habe Gott sei Dank beide Perspektiven, deswegen kann ich da so hin und her switchen, immer je nachdem, wie es mir gerade besser passt sozusagen. Aber aus einer Angestelltenperspektive habe ich oftmals sozusagen starte ich in die Woche und guck mal, was auf mich zukommt, mehr oder weniger. Dann gibt's eine E-Mail, dann muss ich darauf reagieren, daraus entwickelt sich das. Tatsächlich bin ich dann auch bei dem, was du gerade gesagt hast, man hat das Gefühl, das gondelt so vor sich hin, ohne dass man sozusagen das Gefühl am Ende der Woche hat, wow, cool, jetzt habe ich richtig was geschafft, ja, so irgendwie. Aber trotzdem ist man ja da nicht selbstbestimmt, oder?
Nö, dann ist man nicht selbstbestimmt, ist man reaktiv. Hm. Reaktiv ist immer grundsätzlich so ein schneller Weg ins Hamsterrad, ne? Wenn man selber gar nicht mehr das Gefühl hat, dass man selbst Herr der Dinge ist. Und das kann ich nur sagen, dass, weil viele Führungskräfte ja auch meine Workshops besuchen, kann ich nur sagen, dann muss man sich diesen Zeit, an denen man an den wichtigen Dingen für sich arbeitet, halt auch nebenher noch schaffen. Mhm. Und ich kenne viele Führungskräfte, die sagen, okay, es gibt halt diese Kernarbeitszeit, was weiß ich, von 9 bis 5 oder 9 bis 4, da bin ich fremdbestimmt, da kann ich nichts machen. Ne? Da habe ich Meeting an Meeting und Kunden-E-Mails, Anrufe und. Dann klammern die diese Zeit aus und dann packen sie ihre wichtigen Dinge halt drumherum. Und ich kenne zum Beispiel eine Managerin aus einem Schweizer Konzern, die hat sich davor, vor ihrer Kernarbeitszeit, immer 1 Stunde jeden Tag blockiert, wo sie an ihrer Selbstständigkeit, an ihrer nebenberuflichen Selbstständigkeit gearbeitet hat. Und das hat sie jetzt wirklich schon zur kompletten Hauptselbstständigkeit. Also sie ist jetzt, hat ihren Job gekündigt, ist da reingekommen und so hat sie sich Stück für Stück auf den Weg gemacht. Also da hat sie dann auch selbstbestimmt gearbeitet. Und diese Falle, dass wir so reaktiv werden, die ist ja auch noch angenehm. Da muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht reingerät, weil ich meine, das ist ja schön, ne? Man arbeitet E-Mails ab, hakt hier was ab, macht da was. Aber wir fallen abends todmüde ins Bett, wenn sowas ist. Und haben den ganzen Tag dann doch nichts geschafft, treten nur auf der Stelle. Und das ist dieses klassische Hamsterradgefühl, was ja jeder von uns irgendwo kennt.
Ja, genau. Und das ist das ja sozusagen, was ich eben am Anfang mit dieser Homeoffice-Gefahr, die Leute sind da reingezwungen, sind es aber gar nicht gewohnt, sozusagen selbstbestimmt ihre Themen sozusagen auch oder ihre Prioritäten zu setzen, die Dinge selbstbestimmt umzusetzen, weil sie vorher eben in dieser Hamsterrad-Logik drin waren, ja, die dann jetzt, also nach einer Zeit, wo man irgendwie Homeoffice jetzt gemacht hat, wieder zurückkommt, weil man irgendwie denkt, so jetzt im Homeoffice noch mehr arbeiten zu müssen, ist ja auch keine gute Idee, sondern wirklich halt eher zu sagen, okay, wie gelingt mir das selbstständig sozusagen umzusetzen. Ich beschäftige mich ja also in der Freiberuflichkeit, ich switche jetzt wieder zurück, du merkst das, ich wechsle sozusagen hin und her, in der Freiberuflichkeit damit, Organisationen zu begleiten auf dem Weg in eine wie auch immer geartete Zukunft, wobei wir feststellen, das sind die klassischen Geschichten, höhere Komplexität, es wird alles irgendwie ein bisschen, du hattest es eben mit dem Information Overload und so weiter, diesen drei Wegen sozusagen gekennzeichnet, wie herausfordernd sozusagen unsere aktuelle Zeit ist und wohin es geht, Thema Beschleunigung, Entgrenzung und so weiter, diese ganzen Themen. Und ein Aspekt dabei ist ja so diese Feststellung, okay, wir brauchen sozusagen selbstorganisierte Teams, ja, also Teams, die in Anführungsstrichen mehr oder weniger ohne formale Hierarchie funktionieren, also so, dass der Chef nicht mehr da ist und sagt, jetzt mach aber mal dies, jetzt mach aber mal das und so weiter und so weiter. Und meine These mit Blick auf Selbstorganisation ist, dass es sozusagen eine Auseinandersetzung mit dem Thema Selbstorganisation oder Selbstmanagement für mich braucht, um in solchen selbstorganisierten Teams und Organisationen gut arbeiten zu können. Wie würdest du das einschätzen?
Absolut. Und ich glaube, man braucht da auch viel Regeln in solchen Teams, wie sowas passiert. Ne? Also ich weiß zum Beispiel die Firma Dropbox, die hat, mit der habe ich mein Interview in meinem Podcast geführt, mit deren Kulturmanager oder Kultur irgendwas, auf jeden Fall, also so ein höheres Tier bei Dropbox, die haben seit Anfang 2021 alle Büros weltweit gekündigt, also keine mehr im Büro, fast 2000 Mitarbeiter nur noch im Homeoffice. Und die haben sich sehr viel Gedanken dazu gemacht. Die haben sogar mal eine Studie extra dazu in Auftrag gegeben, damit man sehen kann, was passiert da, wenn die Leute nur noch im Homeoffice sind. Und die haben, das fand ich ganz interessant, und das geht, ich habe ja in meinem Buch, das wirst du dann kennen, die Fokuszeit gibt es ja bei mir, ne, dass ich sage, Anfang des Tages nehmt euch 1-2 Stunden, wo ihr fokussiert an euren Dingen arbeitet, keine E-Mails vorher, auch nicht währenddessen, kein Telefon und so. Und die bei Dropbox nennen das synchrone und asynchrone Zeiten. Mhm. Und die sagen, genau so eine Fokuszeit ist eine asynchrone Zeit, da hat jeder das Recht, sich zurückzuziehen, ist nicht erreichbar für alle anderen, arbeitet an den Dingen, die wichtig sind, also dass er richtig eintauchen kann in die Arbeit. Und dann gibt es die synchrone Zeit, wo die einfach sagen, okay, jetzt findet schneller Austausch statt. Ne? Jetzt können wir uns hier, weiß ich, Slack-Nachrichten oder keine Ahnung, was sie sich da hin und her schicken. Mhm. Ne? Das können wir jetzt tun. Und genau solche Regeln, ne, die braucht man, wenn man viel im Homeoffice arbeitet. Ne? Auch wenn da keine Hierarchien sind, aber Regeln brauchen wir auf jeden Fall.
Ja, also das glaube ich schon auch sozusagen, also im Team auf der Ebene die Regeln der Zusammenarbeit. Und das finde ich ein Punkt, der, also so wie ich das bisher zumindest festgestellt habe, in den Teams, wo ich gearbeitet habe und in den Organisationen, in denen ich auch drin bin, zu sagen, wann unterhaltet ihr euch über die Art, wie ihr zusammenarbeiten wollt? Ja, also sozusagen, wann nehmt ihr euch diese Zeit dafür, um das zu klären? Hm. Das existiert quasi noch ganz wenig, obwohl es hochgradig relevant ist, eben ja im Homeoffice oder auch in anderen, also selbst in normalen Settings zu sagen, wie arbeiten wir denn hier eigentlich, finde ich da auch entsprechend relevant.
Ich bin ein großer Freund vom Kommunikationsführerschein, so habe ich den mal genannt. Mhm. Ich glaube, den Begriff habe ich aber irgendwo aufgeschnappt, denn der ist jetzt nicht von mir. Dass man nämlich einfach mal sagt, wie findet denn hier die Arbeit statt, wie findet die Kommunikation statt und dass man das einfach mal regelt und gerade so im Homeoffice, das habe ich jetzt wieder gehört, ne, dass viele Leute gerade so am Anfang dachten, ja, jetzt muss ich ja mal irgendwas tun, ne, so dass mein Chef sieht, dass ich was getan habe. Ne, sei es eine E-Mail schreiben oder mein Chef schreibt mir nach 6 oder 7 abends eine E-Mail. Muss ich jetzt direkt darauf reagieren? Ne? Ist das jetzt wichtig, dass der sieht, dass ich da noch am Rechner sitze oder ne? Oder wenn ich das nicht tue, wie wirkt das auf den? Und sowas im Kommunikationsführerschein, so einen Leitfaden festzuhalten, dass man sagt, nach 5 oder 6, wann auch immer, muss keiner mehr auf E-Mails antworten. Hm. Dass man, und dann kriegen die Mitarbeiter direkt das Gefühl, okay, ich muss es nicht. Oder dass man sagt, jedem steht 2 Stunden Fokuszeit am Tag zu. Da kann er, soll er alles ausschalten, muss gar nicht erreichbar sein, weil er wirklich tief abtauchen will in irgendeiner Arbeit. Ne? Dass den Leuten das einfach zusteht. Hm. Ja, dass man das festhält, Entschuldige, Hendrik, dass man nur dadurch, dass man das festhält, gibt das dem Mitarbeiter die Sicherheit, dass wirklich. Da ist nicht mehr diese Unsicherheit, muss ich das jetzt tun? Muss ich irgendwie jede halbe Stunde irgendeine E-Mail schreiben, damit mein Chef sieht, dass ich was mache?
Ja, nee, genau. Also theoretisch dann sowas dabei rauskommt wie die 7 Prinzipien unserer Zusammenarbeit, ja, also wo man dann halt irgendwie ein eigenes Handbuch oder wie auch immer des Teams erstellt, um damit sozusagen irgendwie besser umgehen zu können. Also ja, das regeln zu können, was da drin steht. Also das finde ich nicht schlecht. Jetzt haben wir Arbeitsbereiche, mit denen ich zu tun habe, viel in unseren Organisationen. Erzieherinnen, Erzieher, Pflegekräfte, sagen wir mal Menschen, die in ihrer Beruflichkeit es schwer haben, sich 2 Stunden Fokuszeit, ich überspitze das natürlich jetzt gerade, rauszunehmen. Ja, also die sind sozusagen darauf angewiesen, mit Menschen zusammen direkt im direkten Kontext zu arbeiten. Wie würdest du das einschätzen? Also gibt es da Tipps, hilfreiche, keine Ahnung, Tools oder sowas, weil die sozusagen im Sozialbereich, im Gesundheitsbereich, in den ganzen Organisationen eben das ein bisschen schwerer haben, sich mal eben am Schreibtisch zurückzunehmen.
Ja, ich meine, das ist ja, also erstmal grundsätzlich, solche Leute müssen ja auch in Fortbildung, die wollen sich auch weiterbilden, die wollen besser werden in ihrem Bereich, die wollen vielleicht neue Konzepte mal ausprobieren, neue Konzepte erarbeiten, sich darüber Gedanken machen. Also sie arbeiten ja nicht nur an den Menschen oder mit den Menschen. Ne? Das ist sicherlich ein Hauptteil, ja. Aber auch die wollen ja weiterkommen. Auch die wollen sich mal mit den Dingen vielleicht anders beschäftigen, vielleicht andere die Dinge mal ganz anders angehen, mal irgendwas Neues probieren. Und auch da brauchen die ihre Zeit. Und dann muss man halt zum Beispiel jetzt, wenn da Dienstpläne erstellt werden, ne, dann macht man sich die Gedanken und sagt, pass auf, wir machen das jetzt so, jeder hat einen Tag die Woche das Recht, bis 10 Uhr sich mal mit anderen Dingen zu beschäftigen, nämlich mal eine Fortbildung oder mit neuen Konzepten, keine Ahnung. Und so planen wir das jetzt, dass auch jedem diese Zeit zusteht. Und das ist ja nichts anderes als jetzt in einem normalen Büro, wie wir das jetzt hier bei mir jetzt hier zum Beispiel in der Agentur haben. Auch da stehen den Menschen oder hier meinen Angestellten stehen natürlich Fokuszeiten zu, ne? Dass wir sagen, okay, ne, du hast diesen Vormittag kein Telefonat, das nehmen wir dir ab. Ne? Wenn die Leute fragen, beantworten wir das oder wir vertrösten sie auf nachmittags. Ne? Also das muss man natürlich dann auch. Und ich glaube, das ist im Sozialbereich nicht anders.
Ja, ich meine, im Sozialbereich müsste man da noch ein bisschen über die Finanzierungsstrukturen nachdenken. Also das ist so ein bisschen die Herausforderung dabei. Ne? Also tatsächlich so, dass halt irgendwie quasi, was weiß ich, eine Pflegesatzstunde sozusagen so knapp berechnet ist, dass quasi kaum eben sowas wie Vor- und Nachbereitung oder sowas, also freie Zeiten irgendwie mit dazukommen, was die Organisationen dann enorm unter Druck setzt oder die Menschen in den Organisationen vor allen Dingen enorm unter Druck setzt, was das Ganze so ein bisschen ja irgendwie herausfordernd macht in diesem Zusammenhang. Unabhängig davon stimme ich dir zu sagen, okay, kann man es nicht im Team sozusagen abstimmen und sagen, okay, du hast jetzt hier mal noch die Stunde oder zwei oder sowas und wir nehmen dir den Rahmen ab, um sozusagen gemeinschaftlich damit auch weiterzukommen. Ja, das finde ich schon interessant. Sagen wir mal ab, also das Gespräch etwas auf die Zielgerade lenkend, sind natürlich Hörerinnen und Hörer immer daran interessiert, zu sagen, was sind Tipps und Tricks? Also was, wenn du dein eigenes Buch liest sozusagen, was wären die Tipps, wo du sagen würdest, das war eigentlich das, was dir am meisten weitergeholfen hat?
Also das fällt mir schwer, ich kann aber das weitergeben, also weil ich ja so tief da drin bin und mich seit so vielen Jahren damit beschäftige. Aber ich kann ja das weitergeben, was ich höre, was den meisten immer hilft. Ja. Das ist ein ganz einfacher Tipp und das ist eigentlich der simpelste überhaupt. Niemals morgens in seinen E-Mail-Eingangskorb zu gucken. Wenn man das einfach schon mal einhält, konsequent und sagt, vor 9 Uhr zum Beispiel oder 10. Ich gucke nie vor 10, also ich persönlich gucke nie vor 10 Uhr in meine E-Mails. Und einfach das schon mal sagt, das mache ich nicht. Weil nämlich E-Mails, wir hatten eben das mit dem Reaktiv. E-Mails sind grundsätzlich Aufgaben, die andere für uns haben. Und ich bin sofort im Reaktionsmodus. Ich agiere nicht mehr. Und wenn ich so in den Tag starte, ne, weiß ich erstmal, was alle anderen von mir wollen. Aber ich weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich wollte. Und deshalb, um Gottes Willen, nicht mit E-Mails starten. Also nicht als allererstes E-Mail-Eingangskorb öffnen. Manche machen es auf dem Smartphone ja sogar, dann direkt morgens 5 Minuten nach dem Aufstehen. Gift sein lassen, weglegen und also, sagen, ich mache es erst ab einer gewissen Uhrzeit.
Ja, also ich habe tatsächlich da den Tipp auch mitgenommen und meine Smartphone-App von den E-Mails auch vom Smartphone runtergelöscht. Ja? Also tatsächlich, nachdem ich das Buch gelesen habe, weil es macht tatsächlich gar keinen Sinn. Ja? Du hast dann irgendwie beschrieben, okay, diese E-Mails liest man dann mindestens zweimal, ja, weil man die halt einmal am Telefon liest, dann ganz nervös wird, sie aber nicht bearbeiten kann vernünftig und dann die nochmal wieder bearbeiten muss, wenn man am Rechner sitzt und das halt vernünftig machen kann. So eigentlich Quatsch, ja.
Ja, genau. Deshalb E-Mail-App vom Smartphone löschen. Da tun sich viele schwer. Ich habe ja vor Corona-Zeiten gab es bei mir immer den Fokustag. Ne? Da habe ich dann, konnte man sich anmelden. Den haben wir auch nur einmal gemacht. Aber da habe ich wirklich einen Preis ausgelobt. Wenn jemand, da waren über 100 Leute, wenn jemand nach vorne kommt und jetzt hier vor allen sich traut, seine E-Mail-App zu löschen. Ja, weißt du, wie viele von 100 Leuten es gemacht haben?
Nee, 2 oder so wahrscheinlich.
Einer,
ja, okay, krass. Also ist tatsächlich ein komisches Gefühl. Also es ging mir genauso, als ich das gemacht habe, weil sozusagen irgendwie, ja, okay, und dann bin ich dann nicht mehr erreichbar. Aber es ist wirklich Quatsch. Also es hilft einfach nicht. Das, was ich noch dazu gemacht habe, ich habe da eine kleine, also in die Signatur nochmal reingeschrieben, antworte gegebenenfalls nicht sofort, sondern nur zweimal am Tag lese ich meine E-Mail so, ja, irgendwie auf die Art und Weise. Und das entspannt in dem Kontext auf jeden Fall schon mal sehr,
ja. Ja. Dazu. Genau. Also das ist auf jeden Fall ein Gold-Tipp oder ein Golden Nugget, sagt man heutzutage, für alle. Einfach nicht morgens sich in die E-Mail gucken. Total einfach, einfacher Tipp, aber schwer in der Umsetzung, weil viele tun sich damit schwer. Ja. Und da muss man halt dieses Gefühl, dass man in dem Moment vielleicht mal was nicht mitbekommt, einfach mal zulassen. Aber mal ganz ehrlich, wenn es wichtig ist, rufen die Leute eh an. Ne? Ich sag mal, wenn es brennt, dann klingelt bei mir das Telefon und nicht der E-Mail-Eingangskorb. Das ist einfach so. Ne? Ja. Und das hilft schon wahnsinnig viel. Und wenn man dann noch hingeht, wie du es gesagt hast, seine Aufgaben, seine wichtigen Aufgaben, die unbedingt erledigt werden sollten, in den Kalender einträgt und nicht auf irgendwelchen dusseligen To-Do-Listen, die sowieso nie synchron sind mit dem Kalender, ne? Dann ist, glaube ich, schon viel gewonnen.
Mhm. Ja, spannend. Also tatsächlich fand ich das auch sozusagen die hilfreichsten Dinge, die ich mir sofort sozusagen umgesetzt habe und dadurch tatsächlich dann auch etwas Entspannung erlangt habe. Nochmal zu dem, was du ganz am Anfang bei den 7 Geheimnissen sozusagen gesagt hast, das Thema Glück nochmal in den Fokus zu nehmen, weil du da ja auch explizit eingehakt hast. Du hast gesagt, wenn ich es richtig zitiere, sonst musst du mich korrigieren, also Ziele erreichen macht nicht glücklich, sondern ich werde glücklich, wenn ich die Ziele erreiche. Sag du nochmal, du bist da besser drin.
Ja,
Und erläuter es nochmal, das finde ich ganz spannend.
also Glück ist nicht die Folge von Erfolg, sondern die Voraussetzung. Und Sean Aker, der, wie gesagt, der ist ja dieser Professor in Harvard, der hat selber an Depressionen gelitten und der hat das dann für sich herausgefunden, dass wir in der westlichen Welt hier quasi mit der Muttermilch aufsaugen, das ist in unseren Genen drin, dass wir hart arbeiten müssen, dann irgendwann unsere Ziele erreichen und dann glücklich sind. So denken wir.
Ja,
Aber
genau.
das ist total falsch, weil das stimmt nämlich nicht, weil wir ha arbeiten hart, erreichen unsere Ziele, werden aber nicht glücklich, weil unsere Ziele nicht ausreichend sind. Wir leben in einem Zeitalter des Mehr, wir wollen immer mehr. Das heißt, für Unternehmer, der Umsatz, was sage ich, die 5 Millionen sind geknackt, jetzt wollen wir 6 Millionen. Oder im Studium, oder ja, das kriege ich aber meinen Kindern auch mit, Notendurchschnitt 1,x, keine Ahnung, und den haben wir geschafft. Ja, 1,3 wäre aber auch schön, so ungefähr, ne? Also diesen Zustand des Glücks, den erreichen wir nie, dieses Glücklichsein. Und deshalb sagt schon Elka, nee, es ist umgekehrt. Wir müssen einfach glücklich sein. Wir müssen uns darum zu kümmern, als allererstes glücklich zu sein, und dann werden wir automatisch erfolgreich. Und da gibt es Studien zu, dass Ärzte mit einem positiven Mindset viel treffsicherer sind in der Diagnose, Verkäufer viel besser im Verkaufen und das bei Sozialarbeitern garantiert auch, dass sie besser mit ihren Arbeiten, also und Erzieher besser garantiert mit Kindern umgehen können. Alles, also alleine dadurch, dass wir positiv rangehen, werden wir einfach viel besser in dem, was wir tun. Und da gibt es gewisse Tools und da kümmere ich mich jeden Morgen zu. Jeden Morgen kümmere ich mich um meine mentale Hygiene und mein positives Mindset. Und da kann ich nur jedem raten, das zu tun, weil das ist ein wirklicher Gamechanger. Und dieses Kapitel ist auch das, worauf ich am meisten angesprochen werde. Ja, jetzt haben wir diese kleinen Golden Nuggets da mit E-Mail und so, das
Genau,
ist
damit
klar.
kriegt man
Aber
Krams organisiert sozusagen, aber das
ja,
ist noch nicht
genau.
das, was irgendwie das Glück sozusagen
Nee,
erzeugt.
nee, aber das Kapitel, das kann wirklich alles ändern, ja.
Magst du einen kleinen Einblick da reingeben? Wie sieht die Morgenroutine aus? Was sind sozusagen die Punkte, wo du sagst, okay, weil, also jetzt einfach zu sagen, ja, voll gut, jetzt müsst ihr einfach glücklich sein, dann werdet ihr schon erfolgreich. Das ist jetzt ein bisschen irgendwie spätestens sozusagen irgendwie in der Corona-Pandemie zu sagen, ja, jetzt stell dich halt nicht so an, werd jetzt mal glücklich, dann wird es schon so, ist ein
Ja.
bisschen schwierig.
Ja. Also es eins, also was ich morgens jeden Morgen mache, ist ein Dankbarkeitstagebuch. Das mache ich seit, keine Ahnung, 5, 6 Jahren. Jeden Morgen einfach mal aufschreiben, wofür man dankbar ist. Und das klingt jetzt erstmal so profan, aber das ist wirklich so ein Unterschied. Und der amerikanische Motivationskünstler Tony Robbins hat das ja den Highway to Happiness genannt, Dankbarkeit. Das ist einfach so. Wenn du dankbar bist, kannst du nicht gleichzeitig schlecht drauf sein. Das ist unmöglich. Also wenn du dankbar bist, hast du keine schlechten Gedanken. Bist du nicht traurig? Bist du nicht missmutig? Das geht gar nicht. Deshalb morgens einfach mal überlegen, wofür man alles dankbar sein sollte. Und gerade in der jetzigen Zeit, ne, wo wir wirklich alle so ein bisschen schwermütiger werden, ist das wirklich wahnsinnig wichtig. Und dann das Zweite, was man machen sollte, und das mache ich einmal die Woche. Und da gibt es auch Studien zu, habe ich auch hier zitiert in meinem Buch. Wenn man sich einmal die Woche mal überlegt, welche Erfolge hatte ich denn in der vergangenen Woche? Das verändert auch alles, weil man die nämlich gar nicht mehr im Kopf hat. Was bleibt im Kopf hängen, sind ja immer die Dinge, die nicht laufen. Und gerade Unternehmerinnen und Unternehmer, die haben natürlich immer das auf dem Tisch, was nicht funktioniert. Den unzufriedenen Kunden, der Mitarbeiter, der irgendwie immer zu spät kommt oder mit dreckigen Klamotten rumläuft oder was. Man hat ja, aber es läuft so viel gut. Und ich habe damals, als für mich erkannt, als ich so bei mir alles zu viel wurde, damals, als ich noch in dem Handwerksbetrieb war, habe ich meiner Assistentin gesagt, so Liste aller Aufträge der letzten 3 Monate, ich will da mal drauf gucken. Und dann habe ich geguckt, welche negativ waren. Und das habe ich festgestellt, das waren ja nicht mal 5%.
Ein kleiner
Aber
Bruchteil.
darum drehen sich 90% meiner Gedanken. Und wenn man jetzt einfach mal hingeht, einmal die Woche mal aufschreibt, welche Erfolge hat man, und das müssen ja nicht Riesendinger sein, also das können ja auch kleine Erfolge schon sein, und die mal festhält, schriftlich, handschriftlich am besten, dann innerlicht man sie auch. Das macht auch schon ganz was anderes, wenn man jede Woche beendet mit dem Satz, ich hatte diese Woche auch Erfolg, ich habe was Gutes geleistet, und das bleibt dann im Kopf auch hängen.
Ja, finde ich super wichtig dabei, also quasi eben in so eine Tagebuchstruktur reinzukommen, das Ganze handschriftlich festzuhalten und dann eben diese beiden Aspekte mit reinzugeben. Was gibt's noch? Was würdest du den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben, sozusagen die Beschäftigung mit Selbstorganisation, wenn man, also wohin entwickelt sich auch dieses Thema weiter? Also mit der Beschäftigung mit der Zukunft. Siehst du da irgendwelche Veränderungen? Siehst du da irgendwie was sozusagen irgendwie auf uns zukommen, womit man sich nochmal da befassen müsste? Oder sozusagen ist das Thema abgehakt? Oder wie würdest du es fassen?
Ich glaube, also ich weiß nicht, wo sich hin in Zukunft entwickelt. Keine Ahnung, was da kommen wird, wohin uns unsere Assistenzsysteme, die künstlichen Intelligenzen irgendwo bringen. Ich glaube, dass sie eine Entlastung schaffen werden, weil wir sind an der Belastungsgrenze, wenn du mich fragst. Also mehr geht ja fast gar nicht. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wo die Welt sich in den letzten 50 Jahren hin entwickelt hat, das ist schon der Wahnsinn. Und ich glaube einfach, es geht nicht mehr. Und was wir heutzutage lernen müssen, ist Ignoranz, und zwar wirklich ignorieren. Ne? Also wir müssen nicht alles wissen, wir müssen nicht jeden Tag auf Newsseiten gucken, wir müssen nicht einen News-Ticker abonniert haben, wir müssen nicht auf Social Media fünfmal am Tag gucken. Wenn wir das einfach mal so ein bisschen von uns forthalten, weghalten, ne? Und einfach diese Informations- und Kommunikationsflut von uns fernhalten. Damit ist schon viel getan. Und ich hoffe, und das ist meine große Hoffnung, dass diese ganzen digitalen Assistenzsysteme, die ja schon angefangen haben, ja Alexa, Siri und so, dass die irgendwann so intelligent werden, dass die für uns das alles von uns vorteilen. Da würde ich mich freuen.
Weil ich habe gerade im Hintergrund, ich habe gerade einen Newsletter geschrieben, der kommt am Montag jetzt raus, und da habe ich Hartmut Rosa drin zitiert. Hartmut Rosa, der eben dieses Buch Beschleunigung geschrieben hat 2005 und dann danach eben diese Resonanztheorie entwickelt hat. Und der schreibt in diesem Buch, weil ich das eben gerade rausgekriegt habe, Seite 11, also in der Einführung von der Beschleunigung 2005, das Tempo des Lebens hat zugenommen und mit ihm Stress, Hektik und Zeit. Not, so hört man allerorten klagen, obwohl wir auf nahezu allen Gebieten des sozialen Lebens mit Hilfe der Technik enorme Zeitgewinne durch Beschleunigung verzeichnen können. Wir haben keine Zeit, obwohl wir sie im Überfluss gewinnen. Zitat Ende. Ja, also das war Hartmut Rosa, und das fand ich eigentlich ganz interessant. Also die Hoffnung sozusagen, die du setzt in elektronische Systeme, künstliche Intelligenz, was auch immer da sozusagen irgendwie dahinter ist, bisher hat dies ja nicht gebracht. Also um das mal so ein bisschen irgendwie überspitzt zu formulieren. Sondern das Gegenteil, ja? Also es ist eher hektisch, Beschleunigung eben und so weiter.
Ich hoffe aber, dass das wirklich irgendwann mal so weit ist. Und das, was der gesagt hat, ist genau richtig. Wenn man sich einfach mal überlegt, vor 100 Jahren sind die Menschen nicht mal 50 Jahre alt im Schnitt geworden. Mhm. Ne? Die haben 6 Tage die Woche gearbeitet, 12 Stunden jeden Tag. Die hatten viel, viel kürzer gelebt und haben viel mehr gearbeitet trotzdem. Also die Lebensarbeitszeit war, obwohl sie viel kürzer gelebt haben, viel höher als heutzutage. Also wir haben Zeit, da hat er ja total recht. Und das ist der technologischen Fortschritt ja geschuldet. Nur kommt uns das gar nicht so vor. Ja. Und irgendwann werden die Systeme wirklich so intelligent, dass man wirklich dann sagt seiner Siri oder seinem Alexa, pass mal auf, nächste Woche muss ich zum Friseur, guck mal, dass da was reinkommt. Dann sagt er, ja, mache ich. Und ich guck mal, ich regel das mit dem Friseur. Und dann parallel sagt er, hör mal, hier ist gerade eine E-Mail reingekommen von dem und dem. Ich bin mir aber nicht sicher, willst du die vorgelesen haben oder soll ich die mal selber antworten? Sagst du, ja, mach du mal. Ne? Dann kümmere ich mich nicht mehr drum.
Wenn wir schon bei Literatur sozusagen sind, eben dann Hartmut Rosa, und dann gibt's ja noch Marc-Uwe Kling mit Quality Land, wo das Männchen im Ohr sitzt sozusagen. Ja, und dann halt eben darüber, das sind ja eben so Utopien oder Dystopien, wie auch immer man das halt irgendwie sieht, in welche Richtung das sozusagen laufen wird. Ich bin sehr gespannt. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Wir haben, glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder sowas sind wir jetzt irgendwie dabei. Ich fand's einen tollen Einblick. Natürlich gibt's dieses Buch, dann auch den Link dazu in den Shownotes. Gibt es noch irgendwas zum Abschluss, was du den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben wollen würdest?
Ja, beschäftigt euch mit dem Thema Selbstmanagement, Selbstführung nenne ich das ja auch gerne. Führt euch selber. Ne? Also wir hatten eben das mit dem Selbstbestimmt. Also das hat was damit zu tun, dass wir uns selbst führen müssen. Und ich glaube, da sollte sich jeder mit beschäftigen. Gebt dem eine Chance, weil mein Credo ist, der Schlüssel zu einem glücklichen, erfolgreichen Leben ist gutes Selbstmanagement.
Danke.
Danke dir, Hendrik. Hat Spaß gemacht, tolle Fragen gestellt, war wirklich super. Danke.
Danke.
das war das Gespräch mit Lars Bobach. Ich bin gespannt, ob der ein oder andere, die ein oder andere von euch da was raus mitnehmen konnte. Ich finde, es gibt einige spannende direkte Tipps, die da mit einhergehen. Also eben die beispielsweise Herausnahme der E-Mail-App vom Smartphone fand ich sehr hilfreich für mich. Beziehungsweise schon allein der Gedanke daran, wenn ich jetzt meine E-Mails am Smartphone lese, muss ich sie nachher so oder so nochmal lesen, wenn ich am Rechner sitze, um sie dann wirklich bearbeiten zu können. Diese Vorstellung dabei, dass jede E-Mail quasi ein To-Do von jemandem anderen ist, ist auch, glaube ich, hilfreich dabei. Spannend, aber natürlich auch diese Gesamtfrage, okay, das größere Ganze in den Blick zu nehmen und drauf zu schauen, ja, ist denn das eigentlich der Weg, also ist das der richtige Punkt, an dem wir gerade unterwegs sind überhaupt? Dazu habe ich in einem anderen Podcast heute gerade eben beim Fahrradfahren gehört, diese Vorstellung davon, naja, stell dir mal vor, irgendwie dein Leben ist wie ein iPhone-Akku oder eben ein Smartphone-Akku. Und da steht nur noch drauf, ja okay, 50%, ja, also irgendwie 50% geladen. Und dann wird jeder Smartphone-Benutzer schon langsam nervös. Aber so ein Leben lässt sich halt nicht einfach so aufladen. Und dann ist eben spannend, was macht man mit seinem verbleibenden Rest der Zeit, die eben nicht wieder zurückzubringen ist. Und ich glaube, dazu ist dieser Aspekt der Selbstführung schon auch wesentlich hilfreich. Also es gibt ganz viele Bücher, ganz viele Systeme dazu. Ich selber habe sozusagen ein eigenes Setup, wer sich dafür interessiert. Ich sammle sozusagen viele von meinen Dingen, Ideen und so weiter in Evernote digital. Ich nutze dann Todoist für kurze sozusagen Aufgaben, die ich einfach nur sammle an einer Stelle, und ich versuche dann tatsächlich alles in meinen Google-Kalender einzutragen, was dann wirklich wichtige Aufgaben sind. Und nebenbei habe ich aber auch noch ein Notizbuch, was ich nutze, um einfach sozusagen Skizzen zu machen, Ideen, Projekte oder sowas abzuarbeiten. Und immer wieder gibt es in diesem Setup Änderungen. Grüße an dieser Stelle an Benjamin Wockenfuß, Christian Müller und viele Menschen mehr. Thomas Mampel übrigens auch, der sich viel mit Evernote beschäftigt hat und so weiter und so weiter. Also Leute, die mich da immer wieder inspirieren in dem Bereich. Jetzt nur noch kurz der Hinweis. Ihr könnt natürlich gerne eine kurze Spende dalassen, wenn ihr wollt, in den Shownotes zur Episode ist natürlich die Links zu Lars Bobach verortet, verlinkt, aber natürlich auch der Hinweis auf die PayPal-Seite von Idee Quadrat. Also falls ihr Lust habt, könnt ihr da ein bisschen was dalassen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei allem, was ihr tut. Vielleicht noch der Hinweis an dieser Stelle auch, ihr könnt euch direkt mal den 6. Mai eintragen als neuer Termin für den Werkraum Zukunft. Den nächsten Werkraum Zukunft haben wir da schon thematisiert auch. Es wird um das Thema Verwaltung gehen. Auch da könnt ihr jetzt schon gespannt sein, in welche Richtung das da laufen wird. In diesem Sinne, einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, einen schönen whatever man in diesem komischen Zeitbrei eines Semi-Lockdowns so tut. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.